Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es beherrschte die Schlagzeilen der letzten Woche. Das verheerende Attentat auf koptische Christen in Ägypten. An Silvester starben 23 Menschen beim Selbstmordanschlag eines islamistischen Terroristen in Alexandria. Dabei ist die koptische Kirche von jeher in Ägypten zu Hause. Sie ist eine der ältesten Kirchen überhaupt und bis heute sind 10% der Ägypter Kopten. Ein christlicher Sonderfall in der ansonsten muslimischen Region. Darüber gibt jetzt der Journalist und Nordafrika-Kenner Beat Staufer Auskunft. Judith Wipfler stellt die Fragen.
Was da an Silvester passiert ist in Alexandria, das war ja nicht die erste Gewalttat oder der erste Übergriff auf Kopten in Ägypten in der jüngsten Vergangenheit. Hat Sie, Beat Staufer, der Selbstmordanschlag in Alexandria trotzdem überrascht?
Ja, der Anschlag hat mich in seiner Härte überrascht. Ich denke, man musste damit rechnen, dass früher oder später ein solch Gewaltakt geschehen würde, weil die Dschihadisten im Irak haben das ja angekündigt. Und wir wissen ja auch, dass entsprechende ähnliche Gewaltakte auch gegenüber Touristen schon begangen worden sind, in Luxor beispielsweise. Dass aber ein solcher Anschlag auf einheimische Christen, die ja nicht fremde Besatzer sind, die eigentlich die alten Ägypter repräsentieren, die ja vor den Muslimen schon dort gelebt haben, also dass so ein Anschlag gegen diese Gruppe in dieser Härte passieren würde, das hat mich schon ein bisschen überrascht.
Sie haben es schon angetönt, Beat Staufer, die alten Ägypter, also das Wort Kopten, das heißt sogar die Ägypter. Es ist eine alteingesessene Kirche, die vor Ort entstanden und groß geworden ist. Und trotzdem ist sie jetzt diesen Diskriminierungen auch ausgesetzt. Wie würden Sie die Situation der Kopten ansonsten in Ägypten im System des Staates beschreiben?
Die koptischen Christen sind ja die größte christliche Gemeinschaft, die in arabischen Ländern bis heute noch existiert. Und sie haben einen gewissen rechtlichen Status und sie sind, wie gesagt, zahlenmäßig eben bedeutend. Die Kopten haben jahrhundertelang oder ja eben über 1000 Jahre lang relativ gut koexistiert mit den Muslimen. Kopten haben teilweise auch hohe Positionen, hohe Ämter eingenommen. Von dem her gesehen ist den Kopten eigentlich eben relativ gut gegangen. Aber man darf nicht unterschätzen, es hat in dieser ganzen Zeit dennoch einen Assimilationsdruck gegeben. Die koptische Gemeinschaft ist relativ immer kleiner geworden, dieser Koexistenz mit den Muslimen. Und vor allem in den letzten 40 Jahren ist eine eindeutige Verschlechterung der Beziehungen zwischen Muslimen und Christen wahrzunehmen. Und das sagen übereinstimmend eigentlich alle Kopten, mit denen ich habe sprechen können. Und das deckt sich mit der Ansicht von allen Beobachtern.
Drum sind ja auch so viele eben emigriert. Also die Hälfte der koptischen Weltbevölkerung lebt gar nicht mehr in Ägypten, sondern in Australien, USA, auch bei uns in der Schweiz. Diese Exilkopten haben sich jetzt ja auch zahlreich zu Wort gemeldet und zwar sehr unterschiedlich. Die einen haben sehr scharf die ägyptische Regierung kritisiert, dass eben schon seit Jahren strukturelle Diskriminierung vorläge. Andere wiederum waren sehr vorsichtig, wollten fast gar nichts sagen. Ist da Angst im Spiel, Beat Staufer?
Ja. Da ist auf jeden Fall eine Angst im Spiel. Es ist natürlich die Angst, dass eine Radikalisierung auf beiden Seiten zu einem Zerwürfnis führen würde, einem Bruch, der eben dann irreversibel ist, dass sich die Emotionen hochschaukeln würden und dass dann diese Koexistenz definitiv nicht mehr möglich wäre. Und ich glaube, davor haben vor allem die Kopten Angst, die im Land leben, die auch offizielle Ämter haben, also die religiösen Würdenträger oder die für Gemeinden verantwortlich sind. Weil wenn das so weitergeht, wie es in den letzten Jahren geschehen ist, dann könnte es wirklich zu einem Exodus kommen. Es könnte dazu kommen, wie im Irak, dass die gebildeten, die wohlhabenderen Kopten auswandern. Das wäre dann ein unglaublicher Aderlass für diese Gemeinden. Und die würden nicht eingehen wie jetzt im Irak, die wären nicht in der Existenz bedroht, aber sie würden eben längerfristig an Bedeutung ganz massiv verlieren.
Das wäre dann so etwas wie ein Brain Drain, wie man neudeutsch sagt, also dass die gebildete Schicht, die Führungsschicht, die Elite weggeht und damit eben auch die profilierte Stimme in der Öffentlichkeit wegbricht.
Genau das ist der Fall. Die Intellektuellen und auch die wohlhabenden Kopten sind bereits emigriert, die leben zum Beispiel in den USA und in Australien. Was die harten Reaktionen betrifft, in den Exilgemeinden, eben auch in den USA beispielsweise, da gibt es sehr harte und radikale Stimmen. Es gibt auch islamfeindliche Stimmen, die nicht mehr daran glauben, dass eine Koexistenz mit den Muslimen in Ägypten möglich ist. Diese Leute haben aber gewissermaßen nichts mehr zu verlieren. Die dramatisieren möglicherweise die Situation auch. Das ist ganz schwierig zu wissen. Es ist zum Beispiel die Rede von Zwangskonversion von jungen Frauen. Das ist im Einzelfall sehr schwierig zu überprüfen. Ich denke, dass immer etwas dran ist, dass man aber dennoch sehr vorsichtig sein sollte mit solchen Informationen.
Wenn es um die Konversionen geht, dann denken wir auch an die Missionarinnen und Missionare. Mission geht aber in den seltensten Fällen von den traditionellen Kirchen, also von den orthodoxen Kirchen oder eben den Kopten aus in Nordafrika. Das sind oft importierte Missionarinnen und Missionare, evangelikale Pfingstler, auch aus den USA. Da gibt es ja dann auch Probleme, denn wenn ein Muslim zum Christentum übertritt, dann hat er eigentlich die Todesstrafe verdient.
Ja, das ist richtig. Konversionen von Muslimen sind kategorisch verboten in allen Maghreb-Ländern und auch in Ägypten. Das wird scharf geahndet. Nicht unbedingt mit der Todesstrafe, aber auf jeden Fall mit Gefängnisstrafen, mit Haftstrafen und mit einer sozialen Ausgrenzung. Die Situation im Maghreb ist aber anders als in Ägypten, als die autochthone Christengemeinden, dass die eigentlich ausgelöscht worden sind. Die sind verschwunden seit Jahrhunderten. Wobei die Gründe nicht ganz klar sind. Auch hier spielten Zwangskonversionen eine Rolle. Es gab einen ökonomischen Druck, es gab auch eine freiwillige Konversion. Aber auf jeden Fall gibt es in all diesen 5 Maghreb-Staaten praktisch keine einheimischen Christen mehr. Die Christen, die dort leben, sind Europäer, die im Zug der Kolonialisierung in diese Länder gekommen sind und deren Nachkommen einerseits, und andererseits sind es schwarzafrikanische Migranten, Migrantinnen, die dort Arbeit suchen oder studieren. Diese Menschen, diese Christen, die können ihren Glauben außer in Libyen relativ frei praktizieren.
Welches Image hat denn das Christentum in Nordafrika, wenn ich das so platt fragen darf? Ist es nun noch die Religion der Kolonialherren, der Franzosen, der Engländer oder ist es die Religion des Westens, der USA?
Das Christentum wird natürlich verknüpft noch mit der Kolonialzeit und es ist die Religion der Kolonialherren. Aber ich denke, die Zeit ist doch vorbei jetzt, es sind 50 oder mehr Jahre vergangen. In vielen Ländern hat die Bevölkerung mittlerweile auch ein anderes Verhältnis zur Kolonialzeit. Sie sind sich mittlerweile auch bewusst, dass in der Kolonialzeit auch gewisse positive Leistungen erbracht worden sind, zum Beispiel in Sachen Infrastruktur. Heute steht vor allem im Zentrum, dass das Christentum als westliche Religion betrachtet wird, mit dem Westen identifiziert wird. Und das hängt zusammen mit dem Islamismus einerseits, der eine ganz klar anti-westliche Ideologie vertritt, und natürlich mit den Kriegen, die die USA und ihre Koalitionspartner im Irak und anderswo geführt haben.
Der Journalist und Nordafrika-Kenner Beat Staufer, befragt von Judith Wipfler. Die King James Bibel, die wichtigste englische Bibelübersetzung, feiert ihren 400. Geburtstag. Dieses Werk hatte großen Einfluss auf Englands Geschichte, auf seine Kultur und Sprache. Darum widmet der TV-Sender BBC4 heute einen ganzen Fernsehtag dieser King James Bibel. Katrin Jültschi berichtet.
Was hat ein englisches Pub mit der King James Bibel zu tun? Ganz schön viel, sagt der englische Professor für Renaissance-Studien an der Universität Leicester, Gordon Campbell. Denn so wie heute in den Pubs geredet werde, das habe auch seinen Ursprung in der King James Bibel.
The Bible that they heard every day worked itself into the language, and indeed those biblical contexts were often forgotten. So if we say something like fly in the ointment or lick the dust or, you know, my boss is a thorn in the flesh, those are all phrases that could have been articulated in this very pub.
Aus der Bibel wurde immer vorgelesen und die Menschen integrierten die Bibelsprache in ihre Alltagssprache, erzählt Gordon Campbell. So seien sich die Leute heute kaum mehr bewusst, dass viele Ausdrücke ursprünglich aus der King James Bibel stammen. Wie zum Beispiel a fly in the ointment, übersetzt ein Haar in der Suppe, lick the dust, ins Gras beißen, oder my boss is a thorn in the flesh, mein Boss nervt. All diese Ausdrücke kann man in einem Pub hören, auch wenn heute der Einfluss der King-James-Bibel aufs Volk nicht mehr so groß sei, sagt der Kirchenhistoriker an der Universität Basel, Martin Wallraff.
Die King-James- James-Bibel als solche hat nicht mehr den autoritativen Stellenwert, den sie für viele Jahrhunderte hatte. Ihr sind unterdessen viele und sehr gute und auch viel verwendete Übersetzungen an die Seite getreten. Dennoch hat die Bibelübersetzung in vielen Formulierungen und in vielen Details und in vielen Sensibilitäten der englischen Sprache nachhaltig gewirkt.
Denn man muss sich vorstellen, die King James Bibel wurde in der Folge der Reformation das Buch überhaupt. Im Mittelalter noch konnten sich Normalsterbliche unmöglich eine Bibel leisten, denn diese waren kunstvoll verziert von Hand abgeschriebene, teure Werke. Nur Klöster oder reiche Adelige konnten sich eine Bibel leisten. Zudem war bis zur Reformation die Bibel in Latein verfasst. Mit der Übersetzung in die Sprache des Volkes und dank des Buchdrucks verbreitete sich die Bibel, denn nun konnten sie sich alle leisten.
Diese Entwicklung hat es in Deutschland und in der Schweiz schon etwas früher gegeben. England hatte auch verschiedene vorgängige Bibelübersetzungen, aber mit der King James Bibel wurde das Buch der Bibel wirklich gegenwärtig überall in den Haushalten und in den Köpfen der Menschen.
In vielen englischen Haushalten war die King James Bibel das einzige Buch überhaupt, der Einfluss auf Sprache und Kultur riesig. Stark beeinflusste sie auch Kunst und Musik. Georg Friedrich Händel ließ sich von der King James Bibel inspirieren, als er sein Oratorium Der Messias schuf. Dieses Werk gehört bis heute zu den populärsten Beispielen geistlicher Musik des christlichen Abendlands. Die King James Bibel hat England geprägt, historisch und kulturell. Zum 400. Geburtstag widmet der englische Radiosender BBC 4 der King James Bibel einen ganzen Tag. Heute lässt BBC 4 Bibelauszüge von Schauspielerinnen lesen. Zudem ordnen Historiker diese englische Bibelübersetzung ein. Ist ein solches Geschenk an die King James Bibel gerechtfertigt? Darf ein öffentlich-rechtlicher Sender einem christlichen Werk so viel Sendezeit einräumen? Kirchenhistoriker Martin Wallraff.
Natürlich, es gibt in der Geschichte der Religionen und der Kirchen eine ganze Reihe von Büchern, die sehr stark mentalitätsprägend gewirkt haben und die die Sprache und die Frömmigkeit und die Denkweise von ganzen Sprachgruppen sehr geprägt haben, und dann ist es natürlich als große kulturelle Leistung auch angemessen, sich dessen zu erinnern und sich das bewusst zu machen.
Mit dem kulturellen Erbe verteidigt sich auch die BBC gegenüber ihren Kritikern. Atheisten haben nämlich bereits im Vorfeld gegen das Vorhaben protestiert. In einem Land, das immer säkularer werde, sei es unverständlich, dass einer Minderheit ein ganzer Tag gewidmet werde, argumentierten sie. Die BBC lässt sich nicht beeindrucken und sendet heute in ihrem vierten Programm den ganzen Tag zum Thema King James Bibel.
Katrin Yülci über die King James Bibel, die vor 400 Jahren erschienen ist. Nächsten Sonntag wird der neue Bischof von Basel geweiht. Felix Gmür heißt er und er ist 44 Jahre jung. Eigentlich hätte die Weihe in der St. Ursen-Kathedrale in Solothurn stattfinden sollen, doch am Dienstag schockierte die Meldung, dass ein Einzeltäter einen Brandanschlag auf die Kathedrale verübt hat. Judith Wipfler mit den Meldungen.
Ein verkohlter Altar und Schäden an der Orgel, die in die Hunderttausende gehen. Das ist die Bilanz des Brandanschlags, den ein 61-jähriger Mann in der Solothurner Kathedrale anrichtete. Der Täter ist jetzt in Haft, die Ursenkathedrale aber wird nicht bis nächsten Sonntag so wiederhergestellt sein, dass dort die Bischofsweihe von Felix Gmür stattfinden könnte. Die Weihe des neuen Bischofs von Basel wird nun in Olten gefeiert. Dazu wird sich auch Kardinal Kurt Koch in Olten einfinden und die Weihe zelebrieren. Eine weitere US-Diözese muss Insolvenz anmelden. Die Erzdiözese Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin kann die Entschädigungszahlungen an Missbrauchsopfer nicht mehr stemmen. Sie hat bereits 30 Millionen Dollar an 200 ehemalige Zöglinge eines Gehörlosenheims entrichtet. Die Jungen waren über Jahre den sexuellen Übergriffen eines Priesters ausgesetzt gewesen. Milwaukee ist nicht die erste Diözese, die auf diese Art bankrott geht. Allein in den USA haben die Missbrauchsfälle bereits 7 Diözesen auch in den finanziellen Ruin getrieben. Anglikanische Bischöfe und Geistliche treten nun zahlreich zur römisch-katholischen Kirche über. Am Neujahrstag machten 3 anglikanische Bischöfe und mehrere englische Ordensfrauen den Anfang und empfingen in einer römisch-katholischen Messe die Kommunion. Laut Weihbischof Alan Hopes werden auf Ostern hin 50 weitere Geistliche folgen. Hopes selbst war in den 90er Jahren zur römischen Kirche übergetreten. Damals hatte die Einführung der Frauenpriesterweihe einige erzkonservative Anglikaner zu diesem Schritt bewegt. Dass es nun zu einer neuen Konversionswelle kommt, liegt am progressiven Kurs der Church of England, die die Weihe von Bischöfinnen erwägt und bereit ist, gelebte Homosexualität zu akzeptieren. Zudem hatte aber auch der Papst mit einer Konstitution den Weg dafür freigemacht, dass Übertrittswillige ihre anglikanischen Traditionen und Ämter weitgehend werden beibehalten dürfen. Am Goldenen Horn von Istanbul zeichnet sich Entspannung zwischen Christen und Muslimen ab. Erstmals seit 50 Jahren besuchte ein Mitglied der türkischen Staatsführung den orthodoxen Patriarchen Bartholomaios. Der türkische Vizepräsident Bülent Arınç überbrachte dem ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel aber nicht nur Weihnachtswünsche. Er machte konkrete Zusagen, dass christliche Einrichtungen wie etwa das wichtige Priesterseminar von Chalki bald wieder eröffnet werden könnten. In den letzten Monaten durften bereits einige Messen an traditionell wichtigen Orten stattfinden, wo dies bisher nicht möglich war. Positives Echo in der türkischen Presse fand Bartholomaios selbst, als er nämlich eine Zeremonie am Goldenen Horn von Istanbul unterbrach, da der Gebetsruf zum muslimischen Mittagsgebet ertönte. Respektvoll schweigend wartete er den Gebetsruf ab, bevor er mit der christlichen Zeremonie fortfuhr.
Das war Judith Wipfler und das war unser Blickpunkt Religion.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.